Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen und ja für mich sehr emotional berührenden und unendlich wertvollen Podcast-Folge mit dem Thema des emotionalen Essens. Ein Thema, was uns alle bewegt. Auch wenn du jetzt sagst, so mich nicht so, dann spür da nochmal genauer rein. Hinterfrag dich nochmal genauer. Aber ich denke, allein schon, dass du diese Folge heute mit dem Thema angeklickt hast, zeigt mir schon, dass es auch dein Thema ist. Oder du zumindest einige Menschen kennst, deren Thema das ist. Und du vielleicht sogar diese Menschen mit den Impulsen, die du heute und auch in der nächsten Folge bekommst, das ist nämlich eine Doppelfolge, weil ich da so viel zu sagen habe, dass ich das gar nicht alles in eine Folge reinbekomme. Und dass du eben dich selbst oder auch die Menschen um dich herum, ob es deine Kinder sind, deine Kunden, Patienten, dein Partner, deine Freundin, wen auch immer, eben auch da begleiten oder inspirieren kannst. Also herzlich willkommen. Willkommen auch zu meinem Podcast, zum Ayurveda Seelengold Podcast, wo ich dir als Ärztin und Ayurveda-Therapeutin und Coach und Mama und Frau und so viel mehr, so viel Wissen schenke, so viel persönliche Erfahrung auch, Impulse, Inspiration, Hinweise, wie du es integrieren kannst. Darum geht es mir auch ganz besonders. Ich möchte dich inspirieren, dir Impulse geben, dass du es auch anwenden kannst. Ja, dass es so tief in dich einsinkt, über deine Ohren, in dein Herz, so tief einsinkt, dass du über die Verbindung mit dir ganz automatisch umsetzen wirst. Ja, vielleicht nicht gleich sofort, vielleicht etwas später, vielleicht etwas anders, in deinen Schritten, in deinem Tempo, aber es wirkt nach. Bewusst, unbewusst, aktiv, passiv, ja, ganz viel Freude auch bei diesem Thema und dem dazu weiteren Nachwirken. Und bevor wir da reinstarten, möchte ich gleich mal mit einer persönlichen Story hier reinstarten. Ich habe nämlich dieses Thema vor einer Weile im Rahmen meiner Golden Balance, ich habe dem Thema einen ganzen Live-Abend gewidmet, weil ich auch gemerkt habe, all die wundervollen Frauen, die ich in meinem Jahresprogramm Golden Balance begleite, die haben dieses Thema alle. Bei der einen ist es eben die Schokolade, bei der anderen die Chips, bei der nächsten das Würstchen oder das Snacken zwischendurch, das zum Kühlschrank gehen, obwohl man eigentlich gerade nicht essen müsste, was auch immer es ist. Und darum habe ich da diesem Thema einen ganzen schönen langen Live-Abend gewidmet und da kam so viel hoch, ja, auch im Austausch miteinander, untereinander, auch danach im Nachwirken, dass ich dachte so, boah, das möchte ich ja so gerne jetzt nochmal für euch zusammenfassen, bündeln und eben auch dir heute hier mitgeben. Und ja, dazu sind wir heute da. Und ich wollte eigentlich mit einer persönlichen Story starten, habe ich gerade schon gesagt. Ich bin nämlich auch noch nicht erleuchtet, ja. Kannst du dir vielleicht schon vorstellen oder denken. Und emotionales Essen ist etwas, was mich persönlich auch mein ganzes Leben ja schon sehr intensiv begleitet hat. Bei mir ist es eben die Schokolade. Und ich habe an dem Abend, bevor ich die Live-Session gestartet habe mit der Golden Balance, habe ich emotional gegessen. Und ich stand am Schrank. Wir haben einen Schrank in der Küche. Ein bisschen weiter oben, wo die Schokolade drin ist. Und ich stand da, öffne die Tür, dachte mir so, Anne, ey, nee, oder? Doch nicht heute. Doch nicht jetzt. Ja, jetzt willst du gleich hier eine Session geben über emotionales Essen. Willst andere dabei begleiten, da rauszukommen? Und was bist denn du hier für ein Vorbild, wenn du jetzt kurz davor dir Schokolade schnappst? Und ich bin zu diesem Schrank gegangen, weil ich mich kurz zuvor mit meinem Sohn so ein bisschen, ja, nicht gestritten habe, aber war so ein bisschen kleine Reiberei. Ja, er wollte mit mir Englisch lernen und eigentlich hatte ich nicht mehr so viel Zeit, dann haben wir es aber doch getan. Natürlich ging es dann nach hinten los. Wahrscheinlich haben unsere beiden Energien auch nicht so gematcht. Das hat mich ein bisschen gefrustet. Und dann bin ich ein bisschen gefrustet oder was auch immer noch alles dahinter gesteckt hat, in die Küche gegangen, zum Schrank, zur Schokolade. Und nachdem ich mich dann schon kurz verurteilt habe, dass ich das auch heute, nun mal wenigstens heute mal nicht tun sollte, habe ich überlegt, okay, warum stehe ich hier jetzt gerade? Ja, was ist dieses Bedürfnis, was mich hier hergeführt hat? Und in dem Moment war es dieses Bedürfnis nach Verbindung, Verbundenheit und Nähe, die ich in dem Moment eben zwischen mir und meinem Sohn nicht so fühlen konnte, nicht so herstellen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte, für ihn und für mich. Und darum bin ich da hingegangen. Und mir war durchaus bewusst, als ich das erkannt habe, während ich noch die Tür in der Hand hielt, dass die Schokolade mir dieses Bedürfnis nicht stillen wird. Und ich habe trotzdem ein Stück gegessen. In dem Bewusstsein sogar, dass die Schokolade es nicht tun wird, sondern mir vielleicht sogar mit all den Inhaltsstoffen sogar noch schaden wird. Und direkt danach dachte ich mir, okay, das war jetzt okay, Anna. Du hast jetzt in diesen Sekunden, waren es nur, so viel für dich erkannt. Du hast innegehalten, du hast nachgeforscht, nachgefragt, du hast sogar das Bedürfnis erkannt und benennen können und du hast sogar erkannt, dass die Schokolade dieses tiefe innere Bedürfnis, was du in diesem Moment hattest, nicht erfüllen wird. Du hast nur ein Stück genommen. Vielleicht hätte ich vorher die ganze Tafel gefuttert oder zumindest ein, zwei lange Riegel. Ich habe mir nur ein Stück genommen. Und danach war ich milde mit mir und habe mich sogar noch ein bisschen gelobt und gefeiert für all die Schritte, diese Zwischenschritte, bevor ich mir die Schokolade genommen habe. Und habe mir ganz liebevoll selbst über den Kopf gestreichelt und habe gesagt, okay, Anne, das ist okay. Das ist ein Prozess, ein Weg, ein Wandel. Ja, und diesen Weg, den gehe ich schon lange. Und da darf ich mir auch Zeit lassen, das nach und nach in meinem Tempo loszulassen, mit mir ganz mild und liebevoll zu sein, mich anzuerkennen für all die großartigen Feierschritte, auch für die kleinen Löcher, wo ich immer wieder reinfalle. Und mir zu sagen, okay, morgen ist ein neuer Tag. Und dann war ich nochmal stolz auf mich. Ich will mich jetzt nicht gerade selbst loben und beweihräuchern, aber es geht eben auch für euch nicht mal zum Verständnis, um welche Schritte es dabei geht, um da rauszuwachsen. Dann war ich noch so ehrlich und authentisch und habe das Ganze noch direkt an dem Abend in der Einleitung geteilt, dass ich gerade eben emotional gegessen habe. Und dass ich jetzt nicht in meiner ayurvedisch, spirituell, psychologisch Coaching-Erleuchtung hier stehe, alles gecheckt habe, alles schon kann und euch jetzt mal beibringen werde. Nee, so ist es nicht. Wir sind alle auf dem Weg. Jeder steht an einem anderen Punkt. Und ja, wir dürfen uns für unsere ganz individuellen Wege immer wieder achten und feiern. Von daher frag du dich auch gerne jetzt immer mal selbst, wo stehst du im Hinblick auf dieses Thema? Inwieweit ist emotionales Essen ein Thema für dich? Ja, schau doch gerne mal all die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurück. Wie lange ist das schon so? Und vielleicht kannst du sogar, weißt du es auch schon, so ein bisschen mal erforschen, wo kommt es denn her? Ja, und wir wollen heute mit dem ersten Teil dieser zweiteiligen Podcast-Reihe eben vor allem uns die Hintergründe anschauen. Und auch tief in den Ayurveda eintauchen. Ja, wie kann der Ayurveda uns auch in dieser ganzheitlichen Betrachtung und Erforschung helfen, das zu verstehen oder uns zu verstehen? Das ist mir im Ayurveda mal mit am allerwichtigsten. Ja, dieser Prozess der Selbsterkenntnis. Ja, mich wieder wahrzunehmen, zu mir zu finden, zu erkennen, okay, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das? Ja, zu welchem Zweck mache ich das? Zu welchem Zweck bin ich überhaupt da? Zu welchem Zweck sollte ich es vielleicht nicht tun? Zu welchem Zweck darf ich da rauswandeln? Und wie? Wie geht das bloß? Ja, da schauen wir heute hin. Beziehungsweise zu dem, wie geht das bloß daraus zu wandeln, da inspiriere ich euch heute eben mit all den Impulsen, die ihr heute bekommt, mit den Hintergründen, mit dem ayurvedischen Wissen. Und in der nächsten Folge geht es nochmal ganz konkret darum, wie und was du umsetzen kannst, um da auch im Alltag rauszuwachsen. Der Zweiteiler beginnt. Also frag dich gern einmal, wo stehst du im Hinblick auf dieses Thema? Was ist es bei dir? Ist auch die Schokolade, die Chips, die Würstchen, der einfach, ja, vielleicht aus welchen Gründen noch immer, Langeweile Gang zum Kühlschrank, ich guck mal, was so drinne ist. Eigentlich habe ich keinen Hunger, aber ja. Und vielleicht weißt du auch schon, wo es aus deiner Kindheit herrührt. Vielleicht wurdest du mit Schokolade belohnt für gute Leistung oder fürs Bravsein. Vielleicht wurdest du auch mit Süßigkeiten mal kurz stillgestellt, ja, Lolli im Mund, das Kind ist ruhig, schreit nicht mehr rum. Vielleicht wurdest du auch abgelenkt, ja, das Knie aufgeschrammt, hier, nimm ein Stück Schokolade, dann ist alles wieder gut, ja, weil Eltern wollen auch gern die negativen Gefühle schnell wieder wegmachen. Wir haben alle so einen Drang danach, wir wollen es bei dem anderen schnell wieder gut machen. Und so ein Stück Schokolade im Mund zu stecken, ist da eben auch manchmal hilfreich gewesen. Nicht zielführend, aber ja, that's the way. Oder vielleicht ist es auch eine Form von Lob, Anerkennung, die du nach einem harten Tag einfach dir selbst geben möchtest. Also da kannst du schon mal so langsam reinspüren. Wir werden da immer tiefer reingehen jetzt in dieser und der nächsten Folge, aber für dich schon mal so diesen Ansatz schon mal mitnehmen und verstehen. Und ich möchte mit dir jetzt eben heute vorwiegend in die ayurvedischen Hintergründe eintauchen. Und da gehen wir schon mal zum, dass du schon mal weißt, ja, so einen kleinen Faden hast, wo es heute lang geht, erstmal zum wirklich Ayurveda, wirklich Basics nochmal. Ja, wir nehmen das Ayurveda, das Wort alleine auseinander. Wir schauen, wie ist es mit den Gewohnheiten, mit den Mustern, mit der Unwissenheit, wo führt uns die hin? Wir schauen uns die Sinne an. Ja, was machen die Sinne mit uns, die körperlichen Sinne? Sinnesbefriedigung, wer lenkt hier wen? Ja, inwieweit lenke ich mich meinem Geist, inwieweit lenkt mein Kopf mich oder meine Körpersinne, inwieweit ist mein Herz da noch dabei oder auch gerade nicht so. Wir schauen uns die Doshas an, ja, jedes Dosha snackt irgendwie anders. Auch da gibt es große Unterschiede, da kannst du mal schauen, ja, wo du dich da vielleicht finden kannst, einordnen kannst. Wir schauen uns nochmal kurz die Darm-Herz-Hirn-Achse an und dann auch nochmal die Körperwahrnehmung. Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Auch in Bezug, was ist Hunger überhaupt? Was ist körperlicher Hunger? Was ist emotionaler Hunger? Wie fühlt sich das im Körper an? Das ist der Plan für heute. Und da wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude dabei. Ich habe schon so viel Freude dabei. Und ja, ich freue mich einfach total, das heute hier mit euch teilen zu dürfen. Ich glaube, eines der wertvollsten Sachen machen wir jetzt gleich am Anfang. Wir nehmen mal das Wort Ayurveda auseinander. Es ist nämlich weit mehr als einfach nur ein Wort. Da steckt so viel mehr drin in diesem einen Wort. Auf Sanskrit übersetzt heißt Ayu Leben und Veda heißt Wissen. Das Wissen vom Leben also. Klingt schon gut, aber es ist viel, viel mehr. Da steckt nämlich zwischen den Zeilen und in diesem Wort an Bedeutung noch viel mehr als diese simple Übersetzung, das Wissen vom Leben. Das Wissen vom gesunden Leben. Boah, das klingt schon besser. Ja, ich möchte ja nicht nur leben. Der Ayurveda möchte nicht nur, dass ich lebe und irgendwie überlebe. Er möchte, dass ich gesund lebe. Und nicht nur das, der Ayurveda möchte noch mehr für uns. Er möchte uns damit sagen, dass er das Wissen vom langen, gesunden Leben sinnbildlich bedeutet. Das heißt, der Ayurveda verhilft dir zu einem möglichst langen Leben, um deine wahre Aufgabe, deine Bestimmung im Leben zu finden. diese auszuführen, dich weiterzuentwickeln und wahre Erfüllung darin zu finden. Das ist so der Sinn und Zweck des Ganzen, auch des Lebens, und der Ayurveda verhilft dir eben dahin. Und dass du möglichst lange Gelegenheit hast, deine Aufgabe auch zu finden, zu entdecken und bestmöglich auszuführen, brauchst du ein langes Leben. Und du brauchst natürlich auch Gesundheit auf diesem Prozess. Das heißt, du brauchst einen gesunden Körper, einen klaren Geist. Sonst kannst du es nicht erkennen und hast auch nicht die Energie und Kraft, es auszuführen. Das heißt, der Ayurveda verhilft dir zu einem gesunden Körper und Geist nicht, dass du einfach ein schönes, gesundes Leben hast, sondern er bietet dir den Weg zum gesunden Körper und zum gesunden Geist als Voraussetzung dafür, deine Aufgabe zu finden, dich weiterzuentwickeln und in der Aufgabe Erfüllung, wahres Glück zu finden. Das ist Ayurveda. Willkommen. Ja, dann lass uns direkt reinspringen in die ayurvedische Psychologie. Ja, es geht ja weiter, es geht ja immer noch tiefer, noch schöner. Ja, ayurvedische Psychologie, haben wir auch schon ein paar Folgen zu aufgenommen, heißt Sattva Vajraya, die Meisterschaft über den Geist. Der Geist hat ja verschiedene Bedeutungen auch. Ja, Geist kann man unterschiedlich definieren. In diesem Fall meine ich den Geist als denkender Geist. Ja, als Verstand, als Geist im Kopf. Und die ayurvedische Psychologie möchte uns eben wieder zurückführen, dass wir wieder die Herrschaft über unseren Geist, unseren Verstand erlangen und nicht unser Verstand, unsere Gedanken uns beherrscht. Das heißt, die ayurvedische Psychologie führt dich zurück ins Herz, gibt der Herz, deinem Herzensweg, deiner Intuition, deiner Seele die Macht zurück. Von dort aus wird regiert, in Anführungsstrichen. Und der Geist, der Verstand, die Gedanken, all das ist ein besonders machtvolles Tool, um den Herzensweg zu gehen zu können. Also genau andersrum. Und damit einhergehend erklärt die ayurvedische Psychologie auch, wie Leid entsteht. Und alles Leid, jegliche Symptome, jegliche Krankheit hat ihren Ursprung im Geist. Krankheit entsteht durch ungünstiges Verhalten. Kann man erklären, ja. Ich esse viel Schokolade, irgendwann kriege ich einen Diabetes und bin krank. Wäre möglich. Oder ich habe ein total durcheinandergerütteltes Darmmikrobiom von viel zu viel Zucker und ungesunden Fetten, kriege Autoimmunerkrankung, Allergien und Co. Kann passieren. Wo kommt ungünstiges Verhalten her? Ungünstiges Verhalten kommt her durch unterdrückte Gefühle zum Beispiel. Und Gefühle entstehen aus unseren Gedanken. Nochmal zu mir und am Schrank, am Schokoladenschrank zurück, ja. Ich habe ein unterdrücktes Gefühl, ein Bedürfnis, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe, nach Verbundenheit. Vielleicht macht es mich auch ein bisschen traurig und habe dazu auch bestimmte Gedanken. Ja, die Gedanken erzeugen ja die Gefühle oder die Geschichte davor erzeugt diese Gefühle. Und das möchte ich jetzt mit ungünstigem Verhalten wegmachen, was mir sogar als ungünstig schon bewusst ist. Ja, und die Gedanken entstammen unserer Erkenntnisfähigkeit, unserer Bewusstheit sozusagen. Und die Erkenntnis entsteht aus tieferem Wissen in uns selbst. Umgekehrt betrachtet, haben wir dieses tiefere Wissen, die Bewusstheit, die Erkenntnisfähigkeit, ja, können wir wieder unsere Gedanken noch nicht mehr kontrollieren, aber zumindest schon mal wahrnehmen und erkennen, können die Gefühle dahinter entdecken, können erkennen, dass es Verhalten, was durch die Gefühle erzeugt wird, wie zum Beispiel Schokolade essen, ungünstig auf uns ist, könnten wir die Krankheit abwenden. Ob wir es dann tun, ist nochmal eine andere Sache. Da geht es nochmal um weitere Prozesse, Klarheit im Geist und all dem. Und es gibt immer wieder solche und solche Tage und es gibt auch Tornadotage und Strudels und da dürfen wir auch lernen, milde mit uns zu sein. Und es gibt verschiedene Ursachen für geistiges Ungleichgewicht. Es gibt zum einen das Versagen der Intelligenz, Prajna Parada. Es gibt den falschen Gebrauch der Sinne, Asatmyendriya Artha Samyoga. Diese beiden Sachen werde ich gleich nochmal näher eingehen. Und es gibt als dritte Ursache für geistiges Ungleichgewicht noch die falsche Nutzung der Zeit, Kalamitya Yoga. Das heißt, dass ich mich eben nicht entsprechend meiner inneren oder der äußeren Rhythmen oder Zyklen bewege, handle, anpasse. Zum Beispiel, dass ich jeden Tag gleich funktionieren muss als Frau, unabhängig vom Menstruationszyklus. Dass ich vielleicht nachts lange auf bin, dass ich zu spät aufstehe, dass ich mich den Jahreszeiten nicht anpasse, den Mondenergien, all das, was um mich wirkt, ist mir total egal, ich ziehe durch oder ich muss durchziehen, vermeintlich für die Gesellschaft oder für wen auch immer. Auch das kann geistiges Ungleichgewicht auslösen, wie ihr euch gut vorstellen könnt. Und wir gehen jetzt zunächst mal ein auf Prajna Parada. Das ist sogar eine der Hauptursachen, ja, für die Entstehung von Leid und Krankheit. Und mit Versagen der Intelligenz ist jetzt nicht der dein schlauer Kopf gemeint, ja, dein Verstand, dein IQ-Quotient, whatever. Ja, auch die schlauesten Menschen sind emotional zum Beispiel. Sondern damit ist gemeint so eine höhere Intelligenz, ja, so eine tiefe, ureigene Weisheit, unsere Intuition, ja, dieses tiefe Urwissen in uns und auch um uns herum, worauf wir jederzeit zugreifen können, das ist damit gemeint. Das ist die Intelligenz. Und wie kann die denn versagen? Die versagt natürlich, wenn wir uns dessen noch nicht einmal bewusst sind. Ja, ich glaube, dir ist das schon bewusst, weil du bist heute hier. Aber vielleicht hast du auch, wenn du mal 10, 20 Jahre zurückschaust in deinem Leben, vielleicht war dir das auch noch nicht immer bewusst. Und du kennst bestimmt auch viele Menschen, die sich dessen noch nicht bewusst sind, die das natürlich auch, und nicht natürlich, aber die es sogar leugnen, dass es das gibt, weil man kann es ja nicht anfassen, sehen und auch noch nicht beweisen, vielleicht auch schon. Vielleicht kommt das noch, vielleicht muss das auch gar nicht sein, weil eigentlich braucht man dafür keine Beweise, das ist eigentlich so klar. Ja, also schon allen dieses... die Kenntnis, dass es überhaupt da ist, dass ich überhaupt darüber verfüge, das führt ja schon auf jeden Fall zum Versagen. Weil wenn ich nicht weiß, dass es da ist oder sogar leugne oder es abstreite, werde ich es ja auch nicht nutzen für mich. Zweite Möglichkeit ist, dir ist das schon klar, du weißt aber noch nicht genau, wie du dahin kommst und das für dich nutzen kannst. Ja, dir ist schon klar, du hast da was in dir, du hast dieses Urwissen, kannst darauf zugreifen, du hast eine Intuition, aber boah, wie komme ich da nur hin? Wie kann ich da wieder andocken an mich? Wie kann ich meine Stimmen in mir unterscheiden? Wie komme ich zu mir, ja? Das ist die zweite Variante. Die ist aber schon mal deutliche Schritte weiter, weil da bist du schon auf dem Weg und wirst doch immer mehr und immer häufiger, immer näher zu dir finden und darauf bald zugreifen können. Und wenn entweder die Kenntnis oder der Zugang zur Intelligenz noch nicht ganz so gut funktioniert, fehlt uns eben die Fähigkeit zur inneren Klarheit. Ja, und dann entstehen eben diese Automatismen an Gedanken, an Gefühlen und an ungünstigen Verhaltensweisen. Das ist wie so eine Eigenspirale, die da abspielt. Ja, muss ich natürlich nicht groß drüber nachdenken. Oh, ich bin gestresst, ich nehme Schokolade, dann geht es mir besser, sagen ja auch alle, ne? Schokolade. Schokolade macht glücklich, ja. Also ich glaube das auch alles und tu das dann einfach, ohne drüber nachzudenken. Ja, und dadurch geraten wir natürlich immer tiefer in diese Dysbalancen hinein, werden krank, bleiben krank und leben in so einer Art chronischen Selbstzerstörungsmechanismus. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Schokolade. Ja, das können wir auf ganz viele Gewohnheiten anwenden, ob das jetzt eine Bewegungsmuffeligkeit ist oder ob das ist ja der Job, den brauche ich aber und ich habe keinen anderen und ich ziehe das durch oder ob das auch der Partner ist, der vielleicht nicht zu mir passt und ich hab da aber ne, vielleicht Anhaftung, Assoziationen oder Ängste, was auch immer, das kannst du auf alles anwenden. Wir sind heute nur beim Thema emotionalem Essen, darum habe ich es jetzt gezielt darauf angewandt. Also, so viel zu Pragnaparade. Ich glaube, das ist dir erstmal grob klar. Natürlich kannst du das immer noch weiter in dich einwirken lassen und schauen, wo du stehst und wie du da vielleicht auch ja noch tiefer wieder zu dir zurückfinden kannst. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Die Sinne. Du und deine Sinne, wer lenkt hier wen? Und da gibt es ein schönes Bildnis einer Kutsche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aus der Yoga-Philosophie, da gibt es eine schöne Kutsche. Ich kann so da mal kurz die Augen schließen und die Kutsche mal kurz vorstellen. Es gibt eine Kutsche und die Kutsche versinnbildlicht unseren Körper. In der Kutsche sitzt ein Reisender oder eine Reisende. Das ist deine Seele. Das heißt, deine Seele reist in deinem Körper durch die Welt. Die Kutsche wird gelenkt durch einen Wagenlenker, durch einen Kutscher. Und der Kutscher ist der Geist. Ja, hier gemeint mit Intellekt, mit Buddhi, ja, also diese tiefe innere Weisheit. Dieser Geist, der kennt sozusagen die Botschaften der Seele und lenkt die Seele und den Körper eben durch das Leben. Und der Geist, der Kutscher, der hat Zügel in der Hand. Und die Zügel stehen für die Gedanken. Und die Gedanken sind eng verbunden mit 5 Pferden. Und die 5 Pferde stehen für deine 5 körperlichen Sinne. Ein Pferd steht für Hören, ein Pferd für Riechen, ein Pferd für Schmecken, ein Pferd für Fühlen, ein Pferd für Sehen. Und wenn alles gut funktioniert, so wie es von der Natur vorgesehen ist, dann hat der Geist die Zügel in der Hand, Kutscher, und kann die Pferde, die Sinne über die Gedanken eben so lenken und dorthin lenken, wo die Seele im Leben hin möchte. Nun ist es aber leider nicht immer so optimal. Bei uns ist es häufig so, dass die Sinne, wir sind nämlich ziemlich stürmische Pferde, stürmische Sinne, ja, die gern ihr eigenes Ding durchziehen, ja, die gern dahin möchten, wo sie gerne hin möchten. Und die zerren und reißen an den Zügeln, manchmal sind die auch viel zu locker, die Gedanken, man weiß gar nicht gerecht, was man da eigentlich so denkt. Und die reißen die Kutsche einfach mit, irgendwo hin, ja, weit ab von dem Weg, wo die Seele eigentlich hin wollte. Und die Seele, die kann nichts tun. Die sitzt da einfach nur hinten und denkt sich so oder auch nicht, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Hier wollten wir eigentlich nicht her, aber weiß nicht recht, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, die Kutsche ist vielleicht schon ein bisschen verholpert, ja, durch all die Löcher, wo sie durch ist. Ja, vielleicht fehlt da auch schon Rad oder es quietscht und rostet. Ja, könnt ihr mal kurz einchecken bei euch, ja, wo quietscht und rostet das vielleicht bei euch ein bisschen. Und der Kutscher, der kann es einfach nicht mehr klar führen. Da fehlt auch die Klarheit in dieser Verbindung, dass er noch Einfluss hat auf die Pferde. Und dazu, ja, lass uns dann mal kurz einen Blick auf unsere Gesellschaft, einen Blick auf die Gesellschaft schwenken, ja. Wie ist es in unserer Gesellschaft mit dem Sinn und der Sinnesbefriedigung? Wir sind von Sinnesreizen überwältigt. Alle Sinne werden massiv überreizt und inzwischen haben wir sogar schon eine Art Sucht nach Sinnesüberreizung. Ja, ihr wisst, alles geht immer höher, schneller, lauter, heller, blinkender, was auch immer. Medienflut, ich denke nur an Instagram, ja, wie viel Millisekunden, wenn noch überhaupt, hat man denn noch, um Bilder zu erfassen? Wie schnell muss man sein? Mit seinem Daumen, mit seinem Finger, mit dem Gucken, mit dem Aufnehmen, ja, da kommen auch viele Sinne zusammen, da kommen Sehen zusammen, da kommt Fühlen zusammen, da kommt Hören zusammen, alles auf einmal, nebenbei esse ich vielleicht noch was, ja, also crazy, Lichterflut, Blaulicht damit auch, im Essen, was ist da alles drin, was explodiert auf unserer Zunge alles an Geschmacksverstärkern mit anderen Sinnen zusammen, wie viele Farbstoffe brauche ich, dass das Essen toll aussieht. Für die Nase, Parfüme, Multitasking, all das, ja, ist Wahnsinn, was wir, was unsere Sinne aushalten müssen, wenn wir das mal mit vor 200 Jahren vergleichen vielleicht. Und sogar immer noch mehr davon will. Das sind diese Pferde, die einfach losrennen und immer mehr wollen. Und da kann man mal kurz innehalten und überlegen, welcher Antrieb, welche Gedanken stecken dahinter. Ja? Wie ist die Einstellung der Zügel, dass diese Pferde diesen Antrieb haben? Warum tun wir das? Das hatten wir am Anfang schon mal in Bezug auf emotionales Essen. Warum tun wir das? Warum wollen wir unserer Zunge jetzt diese massive Geschmacksexplosion in Anführungsstrichen gönnen? Warum zehrt die danach? Ja? Um uns abzulenken vielleicht. Abzulenken von den wahren Themen, die uns bewegen. Abzulenken von uns selbst. Abzulenken vielleicht auch davon, dass sich unser Leben nicht mehr so stimmig anfühlt, wie es sollte. Abzulenken von Stress, Sorgen, Überforderung, Ängsten, Zweifel, von mir selbst. Wenn ich die ganze Zeit auf Social Media rumscrolle, esse, hin und her renne, alles Mögliche mache, dann brauche ich mich nicht mit mir selbst zu beschäftigen. Dann muss ich mich nicht irgendwo still hinsetzen und über mich nachdenken. Weil das kann echt Angst machen. Das kann Wandel bedeuten. Und Wandel und Veränderung macht noch mehr Angst. Ja, wir können es auch super betäuben damit. Wir können es auch mit Essen super betäuben, mit Alkohol natürlich auch mit Social Media, mit Ablenkung. Wir können es mit vielen Varianten betäuben. Wir können es auch verstecken. Man kann sich super hinter Schminke verstecken, hinter Parfümwolken verstecken. Und so manch einer kann sich sogar hinter einen auch körperlichen Schutzschicht, einem Schutzmantel an Körpergewicht auch gut verstecken. Weil ist mein Schutzpanzer, ja, bei manchen ist er nicht so sichtbar, bei manchen ist der Schutzpanzer einfach sehr fest, zum Beispiel in Form einer sehr festen Verspannung. Manche haben sich aber einen richtig schönen Schutzpanzer vielleicht auch angefuttert, sind dadurch gut geschützt und der kleine zarte Kern innen drin, der muss nicht gesehen werden, der ist gut verborgen, den muss ich nicht mal selber sehen, ja, und auch diesen Schutzpanzer darf man wahrnehmen und hinterfragen. Und manchmal ist es auch, dass ich mich mit all diesen Sinnesreizen selbst überwältige und ablenke, um Nähe zu meiden. Ja, wie ist denn das am Abend, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin vielleicht auf der Couch sitzt und ihr zusammen Fernsehen schaut? Oder wenn ihr abends im Bett sitzt beide und jeder hat das Handy noch in der Hand oder auch am Essenstisch ist es mit der Familie? Wie viel Handy ist da dabei? Wie sehr rennst du auf und ab und hast zu tun, nur um dich vielleicht auch mit deinem Partner nicht auseinandersetzen zu müssen. Ja, also auch eine Form von Distanz, die wir auch dadurch ganz prima aufrechterhalten können. Und insgesamt von der Gesellschaft hoch akzeptiert und gewünscht. Ja, in der Gesellschaft ist es toll, wenn ich schick aussehe. Wenn ich toll geschminkt bin, wenn ich toll dufte, wenn ich vor allem multitaskingfähig bin, ja, das wird gelobt, da bin ich mega. Und die Gesellschaft kann es durch all das auch super im Nebel und in der Unklarheit halten. Also, für mehrere Seiten durchaus positive Effekte, nur nicht für dich selbst. Da habe ich noch ein schönes Zitat für euch mitgebracht aus der Bhagavad Gita, Kapitel 5, Vers 22. Die Weisen erkennen, dass naturgegebene vergängliche weltlichen Genusses und suchen folglich nicht nach Glück im Reich der Sinne. Sinnliche Freuden sind die Wurzeln des Elends. Irdische Vergnügungen sind zwar dem Anschein nach angenehm, aber flüchtig und letztendlich schmerzhaft. Weise wissen, dass weltlichen Vergnügungen unvermeidlich und im engsten Gleichschritt Elend folgt. Diesen Vers habe ich gelesen und dachte mir so, wow, krass, was da alles drin steckt, ja. Spul gerne mal kurz zurück und hörst du nochmal an. Mal in Bezug auf das Thema emotionales Essen, ja. Eine sinnliche Freude als Wurzel des Elends. Kann man sich vorstellen. Irdische Vergnügungen sind dem Anschein nach angenehm, ja, in dem Moment. Aber so flüchtig, ja, wie schnell ist der Geschmack der Schokolade wieder weg auf meiner Zunge? Ein paar Sekunden, ein paar Minuten, wenn ich Glück habe. Danach kommt schon der Schmerz, indem ich mich abwerte dafür, indem ich hart mit mir bin, indem ich mich selbst wieder bestrafe dafür, dass ich wieder zu blöd war, es anders zu lösen, ja, dass ich es einfach nicht hinkriege und all das. Plus natürlich auch das, was ich damit meinem Körper nach und nach antue. Also, da steckt so viel drin in diesem Zitat oder diesem Vers. Und das kann man natürlich auch auf alle anderen sinnlichen Freuden anwenden. Ja, und da kannst du mal einmal kurz nochmal innehalten, was du jetzt aus dem bisher Gehörten für dich vielleicht schon mitnehmen kannst. Ja, in Bezug auf das Thema emotionales Essen, was kannst du da übertragen auf dieses Thema? Ja, angefangen mit dem Wort Ayurveda. Das Wissen eines gesunden, langen Lebens. Weiter, Sattva Vajaya, die Meisterschaft über den Geist. Prajna Parada, Unwissenheit, Versagen der Intelligenz, Selbstzerstörungsmechanismus, Sinnesreize, Sinnesüberwältigung, Sinnesbefriedigung. Was tut uns wirklich gut? Was brauchen wir wirklich? Das kurz einwirken. Was kannst du erkennen, vielleicht auch für dich schon bei dir erkennen und mitnehmen? Sehr schön. Und wir machen weiter. Ich habe zum einen jetzt für euch noch einen ganz kurzen Reminder einmal zur Darm-Herz-Hirn-Achse. Dazu gibt es ja auch schon eine eigene Podcast-Folge. Schaut gerne mal rein. Ich glaube, die kam im, ich weiß nicht mehr genau, September, Oktober. Schaut mal gerne rein, Darm-Herz-Hirn-Achse. Aber nur noch mal, weil es für dieses Thema auch so relevant ist. Ja, weil mit der Darm-Herz-Hirn-Achse haben wir ja auch direkt die Verbindung zwischen Essen und Emotionen. Unser enterisches Nervensystem als zweites Gehirn ist, ja, da hat das Bauchgefühl inzwischen auch wissenschaftlich eine neuronale Basis gefunden. Das heißt, unser Bauchhirn, das ja vorher schon so, ja, Bauchgefühl, Bauchhirn, ja, das kennt man ja so, aber das war eher so diffus, nicht so ganz greifbar. Wird auch wissenschaftlich immer greifbarer aktuell. Wir haben den Vagusnerv als riesen Kommunikationsstraße zwischen Darm, Herz, Hirn. Und es geht, wie man inzwischen weiß, viel mehr Information aus dem Darm nach oben ins Hirn. Früher dachte man immer eher, da kommt viel aus dem Gehirn, dass das Gehirn dem Darm sagt, wie er zu funktionieren hat. Aber nein, viel mehr Information kommt von dem Darm an das Gehirn. Und da kann man mal überlegen, okay, was kommen denn da so für Informationen? Und sehr häufig kommt da leider akut Alarm, Fehlfunktion, akuter Handlungsbedarf, Stress. Hier funktioniert was nicht. Ja? Und was passiert dann wieder mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen? Kannst du gern weiterspielen oder mal in die andere Podcast-Folge reinhören. Da habe ich es immer sehr ausführlich und schön beschrieben für dich. Auch den Darm als eines der größten endokrinen Organe inzwischen erkannt zu haben. Ja, der Darm produziert zusammen mit dem Darmmikrobiom unendlich viele wertvolle, schöne Hormone. Ja, zum Beispiel Serotonin, unser Glückshormon. 95% des Serotonins werden im Darm gebildet. Auch Dopamin wird dort gebildet. Dopamin als Antriebsmotivationshormon, Melatonin wird Kaskade eingeleitet, ja, in Bezug auf Entspannung, gesunder Schlaf und all das. Dafür muss das aber auch gut funktionieren. Unser Darmmikrobiom hat eine Riesenaufgabe, nicht nur in Bezug auf die Verdauung, auch in Bezug auf die Immunfunktion, Autoimmunerkrankung, Allergien, Rheuma, MS, all das ist so eng mit dem Darmmikrobiom verbunden. Stresslevel, ja, was passiert im Stress mit unserem Darm und Darmmikrobiom? Also da ist so, so viel, was da passiert, sodass der Darm, die Darmflora eben im engsten unser Wohlbefinden, unsere Emotionen und Ängste beeinflussen. Und was passiert da wohl beim emotionalen Essen? Was versuche ich damit zu bezwecken und funktioniert das wirklich? Und inwieweit schade ich mir damit? Und sich dies einmal bewusst zu machen, ohne sich gleich wieder dafür zu entwerten und dafür richtig doof zu finden oder Angst zu bekommen. Einfach nur einmal fachlich, neutral anschauen, was passiert mit meinem Körper. Und dann folgen natürlich auch mit meinem Geist. Ja, und jetzt lass uns mal in die Doshas eintauchen. Ja? Doshas kennt ihr inzwischen bestimmt alle schon gut. Falls du dann noch einmal nachhören möchtest, nachwirken lassen möchtest, hör dir gerne mal die Podcast-Folge 2 an. Die Doshas verstehen, da steckt ganz viel drin. So dass ich jetzt direkt eintauche, ja, das Vata-Dosha. Ihr kennt das, Wind, Luft, Raum, Beweglichkeit, huiuiui. Und wenn viel Vata in mir ist, und damit meine ich jetzt nicht nur in der Urnatur, in der Prakriti, sondern eben auch im aktuellen Zustand, ja, in der aktuellen Dysbalance vielleicht auch, weil einfach gerade viel um mich los ist, weil vielleicht die Jahreszeit mit dem Herbst noch dazukommt oder weil ich gerade prämenstruell, menstruell bin als Frau oder weil ich meine Wechseljahre eingetreten bin. Es gibt viele Gründe, Stress, alles Mögliche, was Vata pushen kann. Also ist viel Vata im System. Sind die Snackgelüste eher süß und knusprig? Häufiger mal. Manchmal auch salzig. Ja, das ist es, was Vata gerne mag. Und das Vata-Dosha isst gerne oder es isst, um sich zu erden, ja, um sich wieder runterzubringen, um Nervosität zu beruhigen. Vata isst, weil innerlich so viel Luft und Raum ist, auch so eine innere Leere zum Teil, die Vata füllen möchte. Vata möchte sich beschweren, ja, um nicht davon zu flattern. Vata möchte Unruhe besänftigen. Und sich auch wärmen vielleicht damit. Was braucht Vata aber eigentlich? Vata braucht Wärme, Routine, Sicherheit. Berührung tut Vata unglaublich gut. Warme, haltende Berührung auch eher. Erdung, Rituale, Regelmäßigkeiten. Langsames Essen. Schöne Umgebung, warme Mahlzeiten. Das heißt, der ayurvedische Fokus ist hier auf Erdung, Stabilität, Wärme. Und jetzt hat mein Bauch ganz angefangen zu gluckern. Ich weiß nicht, ob man das hier hört oder ob die Hintergrundgeräusche das rausfiltern, rausgefiltert werden. Aber irgendwie, ich glaube, der freut sich gerade, dass wir das Thema hier reingeben. Und gluckert da einfach fröhlich. Bitte erzählt euch auch ein bisschen was. Falls ihr es nicht hört, ich höre es, ich nehme es wahr und übersetze es einfach hier und bringe es energetisch mit rein. Also, soviel zum Vata-Dosha. Das Pitta-Dosha, wie snacken die denn? Pitta braucht Essen eher als Belohnung. Als Belohnung nach erbrachter Leistung. Ja, zum Beispiel, ich habe einen anstrengenden Tag gehabt, ich habe viel gearbeitet, ich habe als Mama noch meine Kinder versorgt und dann falle ich abends um, aber jetzt gönne ich mir noch was Schönes. Oder zwischendurch, um weitermachen zu können, um weiter zu funktionieren. Das habe ich mir jetzt nämlich verdient. So. Pitta braucht Essen auch, um Druck oder Spannung abzubauen. Dafür ist Pitta. Und Pitta bekommt auch dann so richtig Heißhunger. Ja? Wenn Pitta Hunger hat, dann kriegt er auch schlechte Laune. Ja? Und da kriegt auch Heißhunger, wenn Emotionen unterdrückt werden oder nicht befriedigt werden. Zum Beispiel auch, wenn diese Wut, die häufig in Peter auch mit diesem Feuer so stark aufflammt, wenn die nicht raus darf, weil wir vielleicht harmoniebedacht erzogen wurden. Was braucht Peter eigentlich? Peter braucht eigentlich mal eine Pause. Peter braucht Weichheit, innere Entlastung, innere Entspannung und Ruhe. Manchmal auch eine Abkühlung. Und Abkühlung meine ich jetzt hier nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Vielleicht darf Peter einfach mal Cool Down machen. Peter darf auch gern mal Grenzen setzen und nicht immer, ja, kann ich auch noch, boah, ja, ne, und höher, schneller, weiter und das noch und Multitasken und To-Do-Listen und immer länger und abarbeiten. Und was Peter auch ganz dringend braucht, weniger Perfektionismus. Weil auch das macht Peter extrem viel inneren Druck und lässt einen vor allem nie ankommen. Bin ich perfektionistisch, kann ich mein Ziel nie erreichen, weil das Ziel immer wieder weiter von mir wegrückt. Weil einem erreichten Ziel sofort 5 neue Ziele folgen und ich meiner Möhre selbst hinterherrenne und es mir auch selbst nie gut genug mache. Ich bin selbst nie gut genug. Oder ich gehe erst gar nicht los. Also Peter braucht Cooling and Softening, würde man zusammenfassen. Bitterstoffe helfen Peter auch sehr gut. Entspannende Routinen, Meditation und auch Zeit und Erfolgsdruck rausnehmen. Und auch wenn du jetzt hier viel Peter im System hast und gerade zuhörst, auch in das Thema emotionale Essen, da rauszuwachsen, auch da nimm dir bitte ganz viel Druck raus. Du wirst nach dieser und auch noch nicht nach der nächsten Podcast-Folge damit noch nicht abgeschlossen haben mit diesem Thema. Leider nicht. Nicht mal als Peter-Mensch. Das heißt, nimm den Druck raus und geh in kleinen Schritten. Feier jeden noch so kleinen Mini-Erfolg. Feier dich allein schon für den Weg. Das Kapha-Dosha. Das Kapha-Dosha liebt es einfach zu essen. Schon aus Gemütlichkeit, weil es so schön ist. Ja. Manchmal essen Kapha-Menschen auch aus Einsamkeit oder Langeweile, weil Kapha ist auch eigentlich, wenn es nicht zu sehr stresst, eigentlich auch gern Menschen umgeben. Kapha sind auch Familienmenschen, die sich auch schnell mal einsam fühlen, aber eben auch durch ihre manchmal vorhandenen Antriebsarmut auch Kontakte nicht so gut pflegen und dadurch auch vereinsamen können. Kapha hält an alten Gewohnheiten fest und auch an alten Essensgewohnheiten vielleicht, die Kapha vermeintlich gut tun, weil da eben auch noch die Erkenntniskraft, die Klarheit fehlt. Ja, Thema Prajna Parada, ich kann es einfach noch nicht sehen. Es war schon immer so, es hat mir schon immer gut getan. Was braucht Kapha eigentlich? Kapha braucht Aktivierung, Inspiration und Bewegung. Kapha braucht Gemeinschaft, Freude, Leichtigkeit, frische Impulse, so wie heute vielleicht auch, und mal was Neues. Also Kapha dürfen wir aktivieren und in den Flow bringen. Zum Beispiel mit leichten Mahlzeiten, aktivierenden Gewürzen, Dynamik, neuen Routinen und auch miteinander. Ja, und da darfst du nochmal für dich nochmal reinfühlen, ja, wo hast du dich jetzt gerade entdeckt? Hast du dich eher beim Vata gefunden, beim Peter oder beim Kapha? Ja, dass du einfach mal schaust, okay, was ist denn das Bedürfnis, das dahinter steckt? Bei Vata sind die Bedürfnisse häufiger Halt, Nähe, Wärme, Liebe, Ruhe. Bei Peter eher Entlastung, ja, der Wunsch nach Entlastung, Wunsch nach Lob, Anerkennung. Und dieses tiefe Bedürfnis, endlich mal Druck, Dampf, Anspannung lösen zu können, loslassen zu können. Kapha wünscht sich Verbindung, Menschen, Familie, schöne Rituale, Gemütlichkeit und Stabilität. Und vielleicht hast du dich auch in mehreren Punkten erkannt, und auch das ist richtig. Ja, es sind immer Mischtypen möglich. Auch ich bin eher Vata Pitta. Und mal esse ich Schokolade, weil ich, wie in meinem Beispiel von vorhin, meinem Sohn eben mir mehr Nähe gewünscht hätte. und mal esse ich Schokolade, weil ich einen krass anstrengenden Tag hatte und meine, das jetzt aber zu brauchen und jetzt auch verdient zu haben. Ja, das variiert. Es variiert auch von der Situation, von dem Tag, von dem Trigger, je nachdem, was in dir gerade besonders präsent ist, auch an Energien. Und so können auch sogar innerhalb eines Durchschnitts auch die Bedürfnisse wandeln. Es gibt Tage, da brauche ich Ruhe oder Wärme oder Lob oder auch mal Gemütlichkeit. Also das muss nicht immer gleich sein. Es ist aber häufig so, dass man so seine typischen Muster und Bedürfnisse hat. Also ich würde mal sagen, dass man so vielleicht so 2 bis 4, maximal 5 Hauptbedürfnisse hat, die man damit decken möchte. Und das variiert, das kann man dann immer wieder sich hinterfragen. Und dass vielleicht sogar so 1 oder 2 gibt, die immer wieder kommen. Die darfst du für dich herausfinden oder hast du vielleicht sogar schon erkannt. Und dann hört es ja noch nicht auf. Ne? Also es ist ja schon mal cool, wenn ich jetzt da am Schrank stehe und merke, okay, ich will jetzt die Schokolade essen, aber eigentlich bräuchte ich Verbindung und Nähe. Oh, ich esse trotzdem und bin milde oder ich lasse es weg. Aber eigentlich geht es ja darum, ich habe das Bedürfnis erkannt, okay, und arbeite damit weiter. Ich erforsche das Bedürfnis, warum fehlt es mir denn gerade? Ja? Wie bin ich? Was brauche ich? Was war in meinem Leben bisher? Wie bin ich geprägt? Wie funktionieren für mich Beziehungen? Wie funktioniert Mama-Rolle? Wie funktioniert die Rolle mit meinem Sohn? Wo fehlt mir Verbindung, Nähe vielleicht sonst noch im Leben? Und wie kann ich das für mich tiefer erforschen, erkennen und dann nach und nach auch rauswachsen? Und auch dieses Bedürfnis stillen. Welche Alternativen stehen mir zur Verfügung, dieses Bedürfnis zu stillen? Das heißt, eigentlich, es kommt mir gerade so als coole Idee, eigentlich hilft uns das emotionale Essen, indem wir das Bedürfnis dadurch erforschen dürfen, hilft uns das dabei, unsere Themen aufzudecken und damit zu arbeiten. Es ist nämlich auch so, vielleicht kennst du es auch, es gibt ja so Phasen im Jahr vielleicht, wo das mal häufiger auftritt mit dem emotionalen Essen und Phasen, wo es ganz gut läuft. Und da kann man gucken, boah, wenn du echt jeden Tag einmal mehrmals irgendwie zum Kühlschrank gehst, so krass, was ist denn da gerade los? Und Phasen, wo du es fast gar nicht tust. Was ist da los? Ja, also du kannst so wunderbar damit weiterforschen und weiterarbeiten und dich auch sehr gerne dabei unterstützen lassen. Ja, auch da begleite ich so wundervolle Frauen gerade im 1:1 genau durch diese Themen durch. Kannst auch gerne mal die Podcast-Folge mit Corinne lauschen, ja, von der Essstörung, emotionalem Essen, Körperbildstörung zu Verbundenheit und Selbstliebe. Da waren wir auch in dem Thema tief drin. Und natürlich auch meiner Golden Balance. Und der Golden Balance ist besonders schön, weil wir da so viele Frauen haben, die alle ähnliche oder zum Teil sogar gleiche Themen haben. Und durch diese Verbundenheit der Gruppe, durch dieses, oh ja, ich bin nicht allein, ja, können wir uns gegenseitig so toll inspirieren, auch mit Ideen, was da entstanden ist in der Gruppe, was man da alles noch alternativ finden kann zu den Bedürfnissen oder wie ist es bei dir und wann passiert das und ach ja, da kann ich auch mal hingucken und uns zu motivieren, zu feiern, da zusammen rauszuwachsen, ist wirklich wow. Also ich liebe es so sehr in der Gruppe und natürlich auch ganz deep im 1:1. Also wenn du ja, den Ruf spürst und sagst, boah, ja, da möchte ich super, super gern tiefer eintauchen mit dir und ich habe auch schon viel erkannt, aber irgendwie bin ich an so einem Punkt, wo ich alleine gerade nicht weiterkomme, dann bin ich sehr gern für dich da. Und als letzten Punkt für heute habe ich für dich noch, wie schon versprochen, noch eine Inspiration zur Körperwahrnehmung. Im Ayurveda sind wir ja sehr ganzheitlich. Körper, Geist, Seele und erforschen auch unseren Körper, so wie wir sie auch mit der Darm-Herz-Hirn-Achse eben schon getan haben. Da darfst du mal dich mal hinterfragen, ob du den Unterschied kennst zwischen körperlichem und emotionalem Hunger. Ob du weißt, wie sich diese beiden Hungerformen, also erstmal, dass es überhaupt einen Unterschied gibt und wie die sich unterschiedlich in dir anfühlen. Und kennst du das Hungergefühl, also echten Hunger überhaupt? Hast du schon mal so richtig echten körperlichen Hunger verspürt? Viele von uns kennen dieses Gefühl nicht mal, weil wir einfach die ganze Zeit essen, weil wir täglich mindestens 3 Mahlzeiten haben, weil wir einfach nie dorthin kommen, echten Hunger mal zu haben. Bevor wir echten Hunger bekommen, haben wir schon wieder gesnackt oder gucken auf die Uhr, die nächste Mahlzeit ist ran, ne? 12 Uhr, zack, zack, Peter hat Hunger. Das heißt, dieses echte Hungergefühl, das kannte ich tatsächlich bis vor ein paar Jahren auch noch nicht. Ich habe das echte Hungergefühl zum ersten Mal gefühlt, als ich mal so eine bisschen radikalere Detox-Kur gemacht habe. Das war, da habe ich mal so eine Saftkur gemacht, ja, wo man, da ist nur Liquid erlaubt und vor allem mit Säften. Würde ich jetzt nicht mehr machen, ist ayurvedisch unklug natürlich für Vata, sich mit kalten, sauren Säften vollzuschütten. Aber habe ich damals gemacht, habe ich mal ausprobiert, hat mir auch nicht so gut getan. Aber da habe ich mal gemerkt, oh, so fühlt sich Hunger also an. Das war ganz neu, das Gefühl für mich. Ich dachte vorher immer, ja, jetzt habe ich Hunger und ich will noch mehr und so, ich habe immer noch Hunger. Aber das war vorher kein Hunger. Diesen echten Hunger habe ich da erst kennengelernt tatsächlich. Wie fühlt sich echter Hunger an? Echter Hunger, den spürst du wirklich im Bauch. Wirklich im Bauch, zumeist im Oberbauch. Da ist wirklich so ein Gefühl, so ein körperliches Signal der Leere. Dein Körper ist bereit zu empfangen. Der macht so richtig auf und denkt so, oh ja, jetzt bin ich bereit für die Gaben, für die guten Gaben, die oben reinkommen dürfen. Und spannenderweise verlangt der Körper bei echtem Hunger auch eher nach gesunder und nährender Kost. Ganz im Gegenteil zum falschen oder zum emotionalen Hunger. Dieser Hunger ist eher im Kopf, kommt aus dem Kopf, oder emotional getriggert auch zum Teil aus dem ganzen Körper, aus bestimmten Körperregionen. Ich brauche das jetzt um. Zum Beispiel, um mich zu beschäftigen, um mich abzulenken, um mich zu belohnen. Oder auch, weil es an der Zeit ist, ich esse immer um 18 Uhr Abendbrot. Oder ich brauche mein Abendbrot, weil, ja, das sagt dir der Kopf, das sagt dir nicht dein Bauch. Natürlich läuft das alles unbewusst ab. Und beim emotionalen Hunger verlangt es eher nach ungesünderer Kost und auch nach schneller Befriedigung, sofort. Da stellt man sich nicht mehr lange hin und kocht dann noch ewig in der Küche. Das muss sofort befriedigt werden. Ist auch clever, weil wenn es nicht sofort befriedigt wird, würde der Impuls mich tatsächlich wieder weggehen. Und das ist ja nicht Ziel des Systems. Unser altes System will ja, dass wir schnell dahin, schnell reinstopfen und ja, toll. Ne? Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, geht der Impuls nämlich wieder weg. Und ja, da möchte ich dir auch, dass du jetzt nicht ganz so lange bis zur nächsten Folge warten musst, was du tun kannst, heute schon mal eine Sache mitgeben. Das heißt, eigentlich habe ich dir schon unendlich viel mitgegeben, unendlich viel, was in dir nachwirken darf, wo du mit dir forschen und dich hinterfragen darfst. Aber ich gebe dir noch mal eine Sache mit, und ist eine Checkliste. Eine Checkliste, was du tun kannst, wenn der Impuls kommt, ich will jetzt das essen. Und diese Checkliste kannst du dir gerne einmal aufschreiben, vielleicht auf einen kleinen Zettel, den an den Kühlschrank kleben, an dein Naschi-Fach oder wohin auch immer. Und dann die einzelnen Punkte dir anschauen, die ich dir jetzt gleich sage. Und innerlich Haken daran machen, ja? Bis zu welchem Punkt bist du heute gekommen? Und dich für jeden einzelnen Schritt feiern. Wir feiern uns nicht für das Endergebnis, wir feiern uns nicht, also natürlich auch, aber wir feiern uns nicht erst, wenn das Endergebnis da ist, dass ich jetzt keine Schokolade gegessen habe oder das eine ganze Woche, einen ganzen Monat oder ein ganzes Jahr geschafft. Wir feiern uns für jeden einzelnen Schritt. Der erste Schritt, der auf deiner Checkliste steht, ist der Impuls, ich will jetzt ... essen, wahrnehmen. Also diesen Impuls einfach erstmal wahrnehmen. Manchmal ist das nicht mal bewusst, manchmal gehen wir einfach hin und tun es. Aber jetzt nehme ich den Impuls wahr, ich will jetzt Schokolade essen. Der zweite Punkt auf der Checkliste ist, kurz innehalten und atmen. Das schaffst du. Wir schaffen es tatsächlich, einmal zu atmen, bevor wir die Schokolade essen. Du wirst nicht sterben, da wird nichts passieren. Das ist eine Millisekunde, vielleicht sogar eine Sekunde. Kurz innehalten und atmen. Der dritte Punkt. Kurz mal einchecken bei dir und erspüren, welches Bedürfnis wirklich dahinter steckt. Das kann manchmal krass schnell gehen, das muss gar nicht lange dauern. Gerade wenn man auch damit schon länger arbeitet und seine Bedürfnisse schon kennt. Der vierte Punkt. Ich nehme das Bedürfnis wahr und ich nehme es an. Ah ja, da ist es wieder. Ich wünsche mir gerade Nähe. Ja, kann ich fühlen. Der fünfte Punkt. Da kommen wir nächstes Mal nochmal genauer zu. Welche Alternativen gibt es denn, die mein Bedürfnis jetzt wirklich stillen könnte? Welche Alternative gibt es? Zum Beispiel, wenn jemand das Bedürfnis der Ruhe, ich wünsche mir jetzt Ruhe, was kann ich stattdessen tun? Oder auch erstmal zu fragen, kann die Schokolade mir die Ruhe jetzt wirklich geben? Die ist ja schnell aufgefuttert. Oder würde vielleicht 5 Minuten auf der Couch in Decke eingekuschelt mein Bedürfnis viel eher stillen? Oder mal kurz aus dem Fenster geschaut? Oder noch 3-mal geatmet? Also welche Alternative könnte mein Bedürfnis jetzt wirklich stillen? Das zu fragen. Und danach kann die Checkliste in 2 Richtungen gehen. Entweder du wählst als 6. Punkt die Alternative. Das ist dann hohe Kunst und hier feiern wir richtig. Und das zweite Variante ist, mit obigem Bewusstsein isst du trotzdem deine Schokolade oder was auch immer und wählst danach aber Milde und Liebe für dich und deinen so wertvollen Prozess und hast all die Haken oder vielleicht auch nur 1 oder 2 Haken davor schon gesetzt. Das ist alles mega und alles ein Riesengrund zu feiern. Ja, und damit feiere ich jetzt dich und euch und uns alle und schicke dich damit jetzt zurück in deinen Alltag. Und eigentlich kommt jetzt das Schönste. Ja, ich liebe so diese Integrationspausen, auch um 1:1. Ja, ich begleite ja meine Frau nicht mehr in Einzelsessions. Ich begleite nur noch in 3 bis 6 Monatsbegleitung oder gern auch länger. Und die Live-Termine, die Präsenztermine sind total schön, Online-Präsenz, was auch immer. Aber die Zeit dazwischen, die Integrationszeit, ist noch viel wertvoller, weil dann tust du es. Ja, ich kann es nicht für dich tun, du tust es. Ich kann inspirieren, begleiten, all das, Impulse setzen, Ideen, Tipps, Hinweise, whatever man alles noch machen kann nebenbei. Aber du tust es. Und du gehst jetzt in deinen Alltag und beginnst und integrierst und hinterfragst und beobachtest, nimmst wahr, mit Checkliste, ohne Checkliste, tu es, wie du es magst, deinen Schritten, in deinem Tempo. Und dabei wünsche ich dir unendlich viel Freude vor allem. Freude, Liebe. Und ich finde, auch durch den Prozess kommt man sich selbst immer noch näher. Du lernst dich immer, immer besser kennen durch den Prozess. Ja. Also ganz viel Freude dabei. Und auch mir hat es heute eine riesen Freude gemacht, dieses Thema mit dir zu teilen. Ich freue mich auch schon sehr auf unsere nächste Begegnung im Teil 2 des emotionalen Essens, wo es dann ja mehr um die Lösungsvarianten geht, ja, um den Weg, wie du ihn gehen kannst, wie du noch milder mit dir sein kannst, welche Alternativen du wählen kannst und all das. In Folge 2. Und bis dahin hab unendlichen Dank, dass du heute dabei warst, dass du mir zugehört hast. Für dich, für deinen Wandel, für dein Leben. Und machst mir eine riesengroße Freude, wenn du diese Folge mit all deinen Lieblingsmenschen teilst. Das kannst du diesmal wirklich mit all deinen Lieblingsmenschen machen, weil dieses Thema ist ein Thema, was alle bewegt. Wenn du meinen Podcast-Kanal abonnierst und mir 5 Sterne Bewertung schenkst, so können wir nämlich noch viel, viel mehr Menschen erreichen mit diesem und vielen weiteren endlich wertvollen Themen. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Anne.